hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann. Ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir mal Verstärkung neben das Mikrofon geholt, weil es ist wieder März und das bedeutet, dass ich eine Externatsstudentin hier in meiner Praxis willkommen heißen darf. Und seit 4 Wochen habe ich die Helena an meiner Seite, die mich wirklich auf Schritt und Tritt begleitet. Und wir haben uns in den letzten Tagen und Wochen ganz intensiv zu dem Thema Kaiserschnitt oder mit dem Thema Kaiserschnitt auseinandergesetzt und fanden, das ist eigentlich auch ein super gutes Thema für einen Podcast. Von daher hoffen wir, dass wir jetzt eure Ohren hier völlig haben mit 100%iger Aufmerksamkeit. Und bevor wir so richtig loslegen, da darf sich die Helena natürlich erstmal bei euch vorstellen, dass ihr wisst, wen ich hier an meiner linken Seite sitzen habe.
Hallo, ich bin die Helena. Ich möchte mich auch erstmal vorstellen. Wie die Nadine schon gesagt hat, bin ich gerade beim Externat. Ich gehe mit der Nadine bei die Nachsorgen, schaue im Wochenbett bei den Frauen und bin bei den Vorsorgen dabei, auch bei den Vorbereitungskursen oder den Rückbildungskursen bin ich auch dabei. Genau, ich bin im ersten Semester, hatte im Januar meinen ersten Kreißsaaleinsatz und bin danach direkt zu Nadine ins Externat und hatte vor meinem Studienbeginn ein FSJ im Kreißsaal gemacht.
Genau, also die Helena ist eigentlich schon relativ erfahren, hat schon auch viel gesehen und war natürlich auch bei einigen Kaiserschnitten dabei. Und wenn man sich jetzt mal so überlegt, es kommt in Deutschland so roundabout, das habe ich jetzt mal so eine Zahl gefunden, Stand 2021 zu 237.000 Kaiserschnitten im Jahr in Deutschland. Also wir reden hier nicht über eine Seltenheit, sondern man könnte sogar sagen, jedes dritte Kind in Deutschland kommt per Kaiserschnitt auf die Welt. Davon gelten 10% als medizinisch absolut notwendig. Und das macht es natürlich spannend, diesem Thema so ein bisschen genauer auf die Spur zu gehen, zu gucken, und was ist mit allen anderen? Das ist ja die Mehrzahl, den 90%. Auch hat sich in den vergangenen Jahren mal intensiver wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Und so gibt es seit 2020 nun erstmals, muss man ja auch sagen, weil den Kaiserschnitt gibt es ja auch nicht erst seit vorgestern, eine S3-Leitlinie zu diesem Thema. Und wir haben auch, oder auch die Wissenschaft hat gemerkt, dass wir eigentlich zu dem Thema Kaiserschnitt noch viel, viel mehr Studien und wirklich gute wissenschaftliche Arbeiten brauchen, um all diese Erkenntnisse, auch was dann so Langzeitfolgen für Mutter und Kind angeht, wirklich auch nochmal herausstellen können. Also es wird auf jeden Fall spannend. Grundsätzlich unterscheidet man erstmal so 3 verschiedene Arten von Kaiserschnitt.
Genau, es gibt einmal die primäre Sektio, die sekundäre Sektio und die Notsektio. Sektio heißt erstmal einfach nur Kaiserschnitt. Die primäre Sektio ist ein geplanter Kaiserschnitt, wenn ihr euch quasi einen Wunschtermin aussucht, wann euer kleines Baby zur Welt kommen soll.
Da, genau, ich hake nur einmal ganz kurz ein. Das wäre halt wirklich, die Geburt hat noch gar nicht gestartet. Man hat Termin X im Kalender stehen, man hat keine Wehen, keinen Blasensprung und dann wird dieser Termin durchgeführt. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Da gehen wir auch nachher noch mal drauf ein. Es gibt natürlich medizinische Indikationen, die es schon im Vorfeld ganz klar machen, dass dieses Kind nicht in der Lage ist, auf normalem, spontanen Wege auf die Welt zu kommen. Jetzt bin ich wieder ruhig und gebe das Wort der Helena.
Genau, dann kommen wir zum sekundären Kaiserschnitt. Das ist, wenn die Geburt schon angefangen hat, schon eingesetzt hat, wenn ihr einen Blasensprung habt oder Wehen habt und dann es zum Kaiserschnitt kommt.
Genau, ganz häufig ist es natürlich der Fall, wenn vielleicht Herztöne schlecht werden oder es irgendwelche unvorhersehbaren Komplikationen gibt, die jetzt ein weiteres Verfolgen der Spontangeburt eigentlich unmöglich machen. Dann sprechen wir von dem sekundären Kaiserschnitt, der natürlich erstmal nicht bei der Frau auf der Wunschliste Nummer 1 stand, sondern der sich eben aus der Geburt heraus ergeben hat.
Den Notkaiserschnitt ist dann, wenn es wirklich einen Notfall gibt, wenn es absolut schnell gehen muss, das wird auch wirklich sehr schnell durchgeführt, dass ihr da keine Sorge haben müsst, dass es irgendwie Zeit vergeht. Und es geht um Notfall, das heißt, zum Beispiel dem Kind geht es gerade nicht ganz so gut, deswegen ist der Notkaiserschnitt eine super Sache, dass es den gibt, dass das Kind möglicherweise im schlimmsten Fall, wir gehen davon nicht aus, auch gerettet werden kann.
Genau. Und das ist wirklich auch so ein Szenario, was im Kreißsaal regelmäßig geübt wird, sodass jeder, der Frauen unter der Geburt betreut, schnellstmöglich und jeder weiß, welcher Handgriff er zu tun hat, dann auch erledigt werden kann. Und das möchten wir euch heute wirklich auch nochmal so als diesen großen Sicherheitsfaktor mitgeben. Wir erleben ja heute Kreißsäle, die wirklich so Wohlfühlatmosphäre vermitteln. Wir haben ja so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre auch und dann hat man oft auch so das Gefühl, na, wie sieht denn das hier so in einem Notfall aus? Aber wir können sofort eben umswitchen von Wohlfühlatmosphäre und Wohnzimmercharakter auf. Jetzt muss es total schnell gehen. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Pluspunkt auch. Und der kann euch natürlich auch vermitteln, ich bin hier mit meinem Kind total sicher aufgehoben. Denn wenn es wirklich mal zu sowas kommt, dann können die wirklich sehr, sehr schnell handeln. Und das, genau, das ist schon auch wichtig zu wissen. Ich habe ja vorhin einleitend schon gesagt, dass auch dieses Thema oder wir hatten jetzt gerade einen Kurs, der hat in der vergangenen Woche gestartet und dann frage ich immer so die Paare, was für Erwartungen habt ihr denn an den Geburtsvorbereitungskurs? Und dann finden sich auch hier immer mal Erwartungen wie, wir wollen mal über die Vor- und die Nachteile eines Kaiserschnittes etwas hören. Und das macht es natürlich für uns jetzt auch heute bei dem Podcast ein bisschen leichter, dass wir darauf natürlich gut vorbereitet sind und hier auch den Paaren Vor- und Nachteile, einmal natürlich Vorteile für Mutter, aber an so einer Geburt ist ja auch immer noch jemand beteiligt, nämlich auch das Kind, aber auch die Nachteile aufzählen wollen. Die Vorteile einer Mutter, denke ich, sind natürlich erstmal auf der Hand liegend, dass die Mutter natürlich keine Wehen hat. Das heißt, sie hat also während der Geburt keine Schmerzen. Ist aber, kann ich euch schon sagen, nicht so die ganze Wahrheit, denn wenn die Geburt rum ist, wird man ihr natürlich auch nochmal Wehentröpfe anhängen, damit sich die Gebärmutter zusammenzieht und natürlich eine Blutung vermindert wird. Aber diese Wehen während der Geburt, die hat sie natürlich nicht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich, dass die Frau oder das Paar sich den Zeitpunkt, den Termin, manchmal sogar die Uhrzeit mehr oder weniger aussuchen kann. Das bedeutet natürlich für die Frau, dass man sich diesen Termin, dass man sich darauf ganz gut vorbereiten kann, dass der Partner sich an diesem Tag Urlaub nehmen kann. Es ist nicht so ganz unvorbereitet, dass ich plötzlich aus dem Nichts, ihr habt zwar alle einen errechneten Entbindungstermin im Mutterpass stehen, aber wir wissen ja alle, dass ich da nicht wirklich die Kinder dran halten, dass sie dann auch an diesem Termin auf die Welt kommen, sondern sich vielleicht auch für etwas früher oder etwas später entscheiden. Das heißt, hier haben wir so eine Planungssicherheit, die für viele werdende Eltern schon ein sehr großer entscheidender Faktor auch nochmal spielt. Dann ist es natürlich auch für viele Frauen beruhigend zu wissen, nach einem Kaiserschnitt habe ich keine Verletzungen in meinem Intimbereich. Also das Thema Dammriss, Dammschnitt ängstigt viele Frauen dahingehend, dass sie sich wirklich lieber für einen Kaiserschnitt entscheiden. Und auch der Punkt, dass der Beckenboden durch das Pressen, durch das Drücken in der Austrittsphase dadurch weniger stark beansprucht wird. Manche Frauen, die vielleicht dann nach dem zweiten, dritten Kind mit ihrem persönlichen, mit der Kinderwunsch oder mit dem Kinderplanen abgeschlossen haben, dann kann man diesen Frauen auch während einem Kaiserschnitt eine Sterilisation anbieten. Das bedeutet, dass das einfach während dem Eingriff noch mitgemacht wird und dass es natürlich dadurch auch etwas günstiger wird, diese ganze Geschichte. Wir haben hier auch eine klare Einteilung, wie lange so ein Eingriff dauert von einem Kaiserschnitt. Der dauert so in etwa 45 Minuten. Der kürzeste Part ist wirklich das Eröffnen der ganzen Bauchhöhle, bis man am Kind ist. Das ist so etwa mit 3 bis 5 Minuten. Also das Kind ist relativ schnell da. Die Hauptzeit, also die 40 Minuten danach, ist man damit beschäftigt, all diese Hautschichten und Areale und Organe, die man jetzt durchtrennt hat, dann auch wieder ordnungsgemäß zu verschließen. Aber trotz allem bleibt klar als Vorteil, ich habe jetzt hier eine Geburtsdauer von 45 Minuten im Gegensatz zu einer Geburt, die sich vielleicht 14 oder 16 Stunden hinzieht. Einer der nächsten Vorteile für die Mutter ist sicherlich auch ein geringerer Wochenfluss. Dadurch, dass bei der Geburt, wenn man die Nachgeburt entfernt, auch noch eine Ausschabung stattfindet, hat die Frau natürlich weniger Wochenfluss. Der ist auch meistens ein bisschen schneller so von der Dauer her abgeschlossen, wie nach einer normalen Geburt.
Ein anderer Vorteil ist, bei vielen steht die Angst da. Viele haben Angst vor dem Ungewissen von der spontanen Geburt, einen Kontrollverlust oder wie man generell reagiert, was der Partner vielleicht von mir denkt, was der Partner sehen könnte. Und oftmals haben sie auch Angst vor der Veränderung in der Paarbeziehung oder in der Sexualität. Sie sehen als Vorteil, dass dir damit diese psychische Angst genommen wird. Außerdem ist auch ein großes Thema die Gefahr von einem Sauerstoffmangel bei dem Kind, bei einer spontanen Geburt. Und somit wird ihr bei dem primären Kaiserschnitt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass das Kind einen Sauerstoffmangel erleidet.
Genau, also das sind erstmal so die Punkte, die wir jetzt so als Vorteile einfach gefunden haben für die Mutter. Es gibt natürlich auch ganz klar formulierte medizinische Gründe für einen solchen Kaiserschnitt, der dann in den allermeisten Fällen ja auch als primärer Kaiserschnitt durchgeführt wird. Das wäre zum Beispiel, wenn der Mutterkuchen oder auch Plazenta genannt, sich bei der Einnistung komplett über die Muttermundsöffnung gelegt hat. Das würde ja bedeuten, wenn der Muttermund sich öffnen würde, fällt direkt die Versorgung für das Kind weg. Es würde das Bluten anfangen und diesen Notfall möchte man natürlich vermeiden und deshalb wird man immer als absolute Indikation dafür bei einer sogenannten Plazenta Previa, so heißt das, einen Kaiserschnitt, einen primären Kaiserschnitt vorschlagen. Auch, und das könnte natürlich auch eine sekundäre ein Risiko sein, ein drohender Gebärmutterriss, also unter einer Geburt bekommt die Frau einen ganz furchtbaren Schmerz im Unterbauch. Häufig ist eben die Gefahr dafür, wenn schon mal ein Kaiserschnitt vorangegangen ist und der hatte nicht genug Heilungschancen. Deshalb ist auch so eine Empfehlung, eine Frau, die einen Kaiserschnitt hatte, dass sie ein Jahr lang eine sichere Verhütungsmethode benutzt, um eine erneute Schwangerschaft in diesem ersten Jahr nach Kaiserschnitt, wenn irgendwie geht, zu vermeiden. Denn dann schon, wenn der Kaiserschnitt erst 5, 6 Monate her war und sie wird erneut schwanger und die Gebärmutter dehnt sich wieder aus, obwohl es eben noch in diesem Vernarbungsprozess und Abheilungsprozess ist, besteht eben die Gefahr, dass es schon in der Schwangerschaft oder dann eben, wenn Wehen draufkommen, es zu einem Gebärmutterriss kommen könnte. Die nächste medizinische Indikation für einen Kaiserschnitt wäre eine dauerhafte Querlage. Dass das Kind also sich einfach quer in die Gebärmutter gelegt hat und gebärmöglich, spontan sind eben einfach die Längslagen, das heißt eine Schädellage, wenn der Kopf unten liegt oder auch eine Beckenendlage, wenn der Po unten liegt, das sind Längslagen, die geburtsmöglich sind. Natürlich gibt es auch schwerwiegende Erkrankungen der Mutter während der Schwangerschaft, die es einfach notwendig machen, jetzt die Schwangerschaft sofort zu beenden und die Frau vielleicht gar nicht mehr die Kraft oder die Kapazitäten hat, eine normale Geburt jetzt irgendwie hinter sich zu bringen. Eine seltene, aber doch auch vorkommende Komplikation ist ein Nabelschnurvorfall. Passiert meistens dann unter der Geburt, wenn man die Blase aufmacht. Auch das wäre dann natürlich eine absolute Indikation für einen Kaiserschnitt. Die Helena hat es so schön angesprochen und ich glaube, das ist wirklich einer der Gründe, warum Frauen sich bewusst für einen Kaiserschnitt entscheiden, das sind Ängste. Ängste, denen sich manche Frauen manchmal gar nicht so offiziell bewusst sind, die vielleicht auch wirklich sehr stark im Unterbewusstsein verankert sind und die sie dann aber von dieser normalen Entbindungsmöglichkeit irgendwie so ein Stück weit wegbringen. Jetzt stecke ich natürlich nicht in jedem Kopf der Frauen drin, aber wir haben uns mal so drei möglichen Ängsten, die wir eben immer mal wieder durch unseren Berufsalltag hören, angenommen. Wir sind jetzt natürlich auch keine Therapeuten oder dass wir hier immer die Lösung parat in der Hosentasche haben, aber ich denke, wir können euch hier auf dem Wege, wenn ihr euch damit irgendwie so ein bisschen identifizieren könnt, schon mal so Möglichkeiten aufzeigen. Und das ist ja schon manchmal ganz, ganz viel. Also, das sagte ja auch Helena, dass Frauen einfach auch Ängste haben vor einem Kontrollverlust oder vor mangelnder Selbstbestimmung. Ich glaube, das ist einer der immer wieder auftretenden Ängste heute in dieser planbaren Zeit. Und das höre ich auch immer wieder bei meinen Geburtsvorbereitungskursen, wenn wir uns eben nochmal dieser Ängste bewusst werden, wo ich auch immer sage, ja, traut euch. Ja, macht euch mal ein Stück weit nackig und haltet euch mal den Spiegel vor. Was sind eigentlich die Ängste, die euch umtreiben, die es vielleicht verhindern, euer Kind ja auf normalem, schönen Wege auf die Welt zu bringen? Und es ist, heute planen wir alles, wir haben über alles die Kontrolle, wir, ja, es wird alles bis ins Letzte eben wirklich durchorganisiert. Und jetzt soll ich mich unter einer normalen Geburt in dieses große, unbekannte Bassin werfen. Hier kann man wirklich auch nochmal die Frauen ein Stück weit mitnehmen, ihnen zu erzählen, was glaubt ihr denn, wie läuft so ein Kaiserschnitt ab? Bin ich in dieser Situation selbstbestimmt? Habe ich hier eine Kontrolle über das, was mir und meinem Körper jetzt in dem Moment geschieht? Ich will jetzt hier keinen ängstigen, aber ich werde an so einem OP-Tisch, ja, wir nennen das fixiert. Das heißt, das sind so leichte Klettverschlüsse, die mir dann um die Beine und die Arme einfach gelegt werden, dass ich natürlich auch nicht von diesem OP-Tisch runterfalle. Es dient einfach auch als Schutz natürlich, nicht nur als Angstmahnen, wir wollen euch da festketten. Wir haben natürlich auch zum Schutz einfach mal einen Sterilitätsschutz und euch natürlich auch vor diesem Anblick ein Stück weit zu bewahren, ein Tuch zwischen dem Gesicht der Frau und dem OP-Feld, sodass die Frau die Geburt des Kindes nicht miterleben kann in Form von ich sehe, wie mein Kind aussteigt. Und dann haben wir in den letzten Jahren in unseren Kreissälen viel an Atmosphäre gearbeitet. Ne? Es wurden Farbkonzepte für Kreissäle erstellt und bunte Bettwäsche wird bestellt und schöne Bilder kommen an die Wand. Ist ja nicht mehr so wie in den 70ern, dass wir irgendwie hochgekachelte Kreissäle vorfinden. Was finden wir aber im OP vor? Natürlich fehlt hier Atmosphäre, weil das ist ja ein OP-Saal. Das heißt, die Frau trägt ein OP-Hemd. Sie ist nicht mal selbstbestimmt in dem Tragen, was sie jetzt gerne anhaben möchte, ihr Lieblings-T-Shirt oder was auch immer. Sie trägt eine OP-Haube. Es ist ein steriler, kühler Raum. Es ist sehr hell. Es ist laut. Es ist eher ungemütlich und hat keinen Wohlfühlcharakter. Und jegliche Selbstbestimmung lege ich eigentlich in die Hände des OP-Teams. Viele Frauen und Männer auch sind in den Geburtsvorbereitungskursen immer wieder erstaunt, wie viele Menschen eigentlich an so einem Kaiserschnitt beteiligt sind. Und relativ locker komme ich da auf 10 bis 12 Leute. Da sind 2 bis 3 Gynäkologen, die operieren oder Gynäkologinnen. Da ist die Hebamme, die das Kind annimmt. Da ist der Anästhesist, die Anästhesistin für die Betäubung, die Narkose. Und die haben auch 1, 2 Pfleger dabei, die sich natürlich um den ganzen Kreislaufzustand der Frau kümmern. Dann haben wir OP-Schwestern und Pfleger, mindestens 2 bis 3. Dann haben wir in vielen großen Kliniken, dass auch natürlich für die Versorgung des Kindes noch ein Kinderarzt, Ärztin oder auch eine Schwester und ein Pfleger noch anwesend sind. Also ihr merkt, so von kuscheliger Wohlfühlatmosphäre in kleinem Rahmen sind wir hier eigentlich weit entfernt. Und von daher nur die Überlegung ist, jede Entscheidung ist völlig in Ordnung, aber wenn ich Angst vor Kontrollverlust und mangelnder Selbstbestimmung habe, dann muss ich mir überlegen, ob so ein Kaiserschnitt, wenn der jetzt eher aus Wunsch geschieht, wirklich so die richtige Entscheidung dann für mich ist. Weiter hat die Helena angesprochen, die Angst vor Veränderungen in der Paarbeziehung nach einer spontanen Geburt. Auch das ist natürlich für so ein Pärchen, das das erste Kind bekommt, eine ganz einschneidende Erfahrung. Auch die Ängste vor sexueller Veränderung durch das Gesehene oder Erlebte, dass der Mann vielleicht, ja, nennen wir es doch mal beim Namen, vielleicht einen Ekel vor der Frau entwickelt. Vielleicht auch sowas gar nicht sehen möchte, auch Blut nicht sehen möchte. Wichtig finde ich hier erstmal, dass ihr es beim Namen nennt. Dass ihr sagt, davor habe ich Ängste, Sorgen, das möchte ich nicht. Weil dann können wir uns dieser Angst auch einfach mal stellen. Und hier wäre das Wichtige oder der erste Schritt, glaube ich, es vielleicht mal mit dem Partner zu thematisieren. Und ich als Hebamme sage ganz klar, der Platz des Partners ist am Kopfende der Frau. Das heißt, dieses Sehen, dass ich da jetzt auf den Intimbereich der Frau gucke, das ist eigentlich schon gar nicht so gegeben. Gut finde ich es aber auch, wenn man diese Sorge hat, den Partner aber auch gerne bei der Geburt dabei haben möchte und der Mann auch gerne dabei sein möchte, dass man hier sagt, trefft doch eine Absprache. Vielleicht, und das habe ich auch häufig im Kreißsaal erlebt, verlässt der Mann vor einer vaginalen Untersuchung den Kreißsaal. Ich habe es auch schon erlebt, dass die Frau gesagt hat, wenn das Kind dann aussteigt, dann möchte ich, dass du aus dem Kreißsaal gehst. Auch kein Problem. Hier ist wirklich alles erlaubt, was wirklich von beiden gewünscht wird. Also hier wird keiner sagen, was geht denn hier ab. Es ist wichtig, dass es im Vorfeld gut kommuniziert ist. Oder Helena, du hast heute Morgen mir erzählt, ne, du hast erlebt, dass eine Frau gesagt hat, irgendwie, wenn genäht wird, dann soll der Mann bitte den Kreißsaal verlassen. Ich finde es hier wichtig, dass ihr für euch beide, also für Mann wie für Frau, jeglichen Druck rausnehmt. Zum einen den Druck, der Mann muss bei der Geburt dabei sein, sonst ist er gar nicht der Vater oder sowas, was vielleicht in manchen Köpfen kursiert, sondern dass der Mann oder wenn die Kreißsaaltür hinter euch zufällt, dass die auch jederzeit wieder aufgehen kann, wenn man merkt, das ist jetzt hier überhaupt nicht mein Ding und das irgendwie belastet mich das hier. Und dass das auch dann für die Frauenordnung ist. Oder vielleicht die Überlegung, ich möchte, glaube ich, meinen Partner gar nicht bei der Geburt dabei haben. Mir wäre es lieber, wenn meine Mutter, meine Schwester, meine Freundin, wer auch immer bei der Geburt dabei ist. Auch das ist in Ordnung. Ihr merkt, hier ist die gute und klare Kommunikation das Mittel zum Zweck, um sowas so gut wie möglich wirklich auszugleichen und so eine Angst dann nicht in einer Entscheidung zu vollenden, die vielleicht gar nicht in eurem Sinne ist, sondern hätte man drüber gesprochen, hätte man das vielleicht auch verändern können. Und als drittes haben wir uns jetzt dann einfach nochmal dieser Angst vorgenommen, dass Frau Angst vor einer Dammverletzung hat. Also lieber einen Kaiserschnitt, bevor vielleicht irgendwie ein Dammschnitt gemacht wird. Auch diese Angst kann ich als Frau selber total gut nachvollziehen. Und ich sage in meinen Kursen, gerade gestern Abend das letzte Mal gesagt, ihr braucht keine Angst vor einem Dammriss oder einem Dammschnitt zu haben. Denn auch wenn es für jede Erstgebärende total abgehoben klingen mag, er ist nicht zu spüren. Er passiert im Wehenhöhepunkt. Dann, wenn der Kopf den Damm, man nennt das auswalzt, dass da fast keine Durchblutung mehr sich drin befindet, im Wehenhöhepunkt öffnet sich der Damm oder wird sowas wie ein Dammschnitt angelegt. Aber das kann ich häufig sagen, deshalb minimiert sich dann doch bei manchen Frauen nicht die Angst. Dann kann ich immer nur wieder gegenhalten, selbst wenn bei dir ein Dammschnitt oder ein Dammriss gemacht wird oder eben passiert, dann ist es eben so, dass die Wundheilung für diesen kleinen Bereich, gerade Schleimhaut, verheilt super unkompliziert, deutlich schneller und die Wundheilung deutlich geringer ausfällt wie bei einem Kaiserschnitt. Ich weiß, und das ist, glaube ich, so ein großer Trugschluss für viele Frauen, die sehen bei ihrer Freundin nur diese äußerliche Naht. Diese 10, 12 Zentimeter, die man da so in der Bikini-Hosenhöhe im Unterbauch trägt. Aber seid doch mal ganz ehrlich, euch ist doch klar, dass das nicht unter der Hautnaht liegt, das Kind. Sondern es werden viele, viele Schichten auch unter dieser Hautnaht eröffnet und die Gebärmutter selber. Das heißt, hier hat doch der Körper viel mehr mit der Wundheilung auch nochmal im Nachgang zu tun, wie jetzt bei so einem in dem, also wenn man das miteinander vergleicht, ist doch die Wundheilung hier deutlich weniger gefragt. Das waren jetzt mal so unsere drei Ideen, welche Ängste man eben mal bewusst ansprechen kann. Vielleicht ist es aber auch bei euch eine andere Angst, die euch im Genick hängt, auf die wir jetzt nicht gekommen sind. Und was gibt es hier besser, als es sich mal einzugestehen? Und jetzt kommt die große Überlegung, wer kann mir jetzt Hilfe bieten? Vielleicht ist es ein Problem, das ihr mit eurem Partner ganz gut und erfolgreich behandeln könnt. Vielleicht ist es aber auch eher so ein Thema, was ein fachliches Angucken bedarf. Dann ist bestimmt eure Hebamme in der Lage, euch da nochmal zur Seite zu stehen. Vielleicht habt ihr da nicht so einen guten Draht hin, vielleicht ist es dann die Frauenärztin, der Frauenarzt oder auch die Klinik, in der ihr entbinden möchtet, dass die euch diese Ängste nochmal nehmen, weil sie sagen, das machen wir hier ganz anders, das haben sie völlig falsch im Kopf, das ist hier gar nicht so oder wir machen das so oder so. Alleine das kann wirklich deutlich Ängste abbauen und dafür sorgen, dass ihr natürlich auch angstfreier in diese Geburt nochmal gehen könnt. Von daher lohnt sich hier immer noch mal ein Überlegen, wo kommt eigentlich meine Angst her und was steckt da so genau dahinter? Ja, und dann kommen wir eigentlich mal auch zu den Nachteilen. Und das haben wir so ein bisschen aufgedröselt. Helena, ich würde einfach mal so sagen, für die Mutter, was haben wir da für Nachteile bei so einem Kaiserschnitt?
Erstmal, wie die Nadine schon gesagt hat, werden ziemlich viele Schichten der Bauchdecke eröffnet. Und jeder Schnitt bringt natürlich auch Blut mit sich. Deswegen ist einfach generell ein höherer Blutverlust durch so eine OP möglich. Und nicht nur möglich, sondern auch sehr wahrscheinlich. Auch Stillprobleme sind häufiger. Dadurch, dass man einen verspäteten Milcheinschuss hat durch einen Kaiserschnitt, ist generell das Stillen, ist ein schwierigerer Stillstart gegeben. Weil bei der spontanen Geburt kommt es dann zu einer Ausschüttung von milchbildenden Hormonen, die natürlich beim Kaiserschnitt nicht stattfindet. Man ist im OP, es ist alles steril, das Kind kann nicht direkt angelegt werden, das Anlegen verspätet sich, man kommt natürlich erst in den Aufwachraum, bis man hochgeht, das dauert alles ein bisschen. Somit kann das Kind nicht gleich gebondet werden im OP oder auch nicht gleich angelegt werden. Dadurch, dass man diese große Bauchwunde hat, kann man sich nicht allzu gut bewegen. Gerade heben ist super schwer und man dürfe auch nicht so viel heben, nicht dass die Naht noch aufgeht. Ist auch die Stillposition zum Beispiel schwieriger einzunehmen oder generell sich gut um das Kind zu kümmern, ist da generell erstmal schwerere Möglichkeiten. Genau. Auch in Heben sollte man nicht zu viel heben, gerade wenn man vielleicht weiß, dass der Partner nicht sofort zu Hause ist, ist das manchmal dann schon schwierig oder noch andere Geschwisterkinder zu Hause hat, die auch mal manchmal gerne rumgetragen werden möchten. Da sollte man beim Kaiserschnitt erst 12 Wochen lang warten und nur das eigene Kind, das Neugeborene.
Genau, das Neugeborene, ja. Nicht das 10-jährige Kind dann hochheben, genau.
Genau, nur das neugeborene Kind hochheben.
Genau, weil ansonsten natürlich die Gefahr für solche Verwachsungen im Bauch besteht, die euch dann ein Leben lang quälen können. Also hier ist wirklich so Ruhe angesagt. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, wenn der Kindsvater vielleicht nach einer Woche oder zwei wieder arbeiten gehen muss, wäre hier wirklich dringend notwendig, dass ihr euch Entlastung im Alltag besorgt. Wenn ich jetzt das erste Kind geboren habe, dann ist das ja alles noch so weit im Rahmen. Dann kann der Papa vielleicht abends nochmal einen Einkauf erledigen und ihr ladet euch mal den Wäschekorb nicht so voll und solche Geschichten, das kann man noch ganz gut machen. Aber Helena hat da echt ein wichtiges Thema angesprochen. Wenn ich schon zwei Kinder, die mich vielleicht auch noch sehr stark brauchen und Mama, ne, ich habe mir wehgetan und heb mich mal hoch, dann muss man da wirklich sehr, sehr stark aufpassen. Zum einen in der Frühphase natürlich, dass sich da nicht die Bauchnarbe auch nochmal eröffnet, dass es dann zu Wundheilungsstörungen kommt, aber auch zum anderen, dass eben dieser Wundheilungsprozess und diese Vernarbung im Bauch nicht allzu dramatisch ablaufen. Ja, völlig richtig. Ansonsten haben wir natürlich auch, weil wir natürlich eine viel größere Wunde haben, eine Erhöhung der Infektionsgefahr. Und das betrifft nicht nur den Bauch, sondern natürlich auch durch das Legen eines Blasenkatheters auch nochmal Harnwegsinfekte. Auch Thrombosen und Embolien der Mutter werden natürlich bei so einer großen Bauch-OP häufiger beobachtet, im Gegensatz zu einer normalen Geburt. Dann haben wir solche Geschichten wie eine Unverträglichkeit in der Narkose. Man bekommt natürlich ganz andere Medikamente. Der nächste Punkt, der ist auch ganz interessant. Man könnte ja jetzt denken, vorhin bei den Vorteilen, ja, ach so, der Beckenboden wird gar nicht so durch das Pressen vielleicht beansprucht. Hier haben wir aber als deutlichen Nachteil nochmal hervorzuheben, dass die Frauen nach Kaiserschnitt eher eine mangelnde Rückbildung der Gebärmutter zur Folge hat. Das heißt, hier erlebe ich in meiner täglichen Praxis, dass ich Frauen nach Kaiserschnitt viel häufiger mit nicht so leckeren Tees versorgen muss, die dann nochmal die Rückbildung ankurbeln. Oder ich habe auch so leckere Tropfen, die wir gestern wieder so fleißig verteilt haben, wo die Frau sich so gefreut hat. Aber hier müssen wir immer wieder für ein Mehr an Rückbildung sorgen, weil die Gebärmutter oder der ganze Körper mit so vielen Aufgaben beschäftigt hat, mit Wundheilung. Wir wollen vielleicht, dass er stillt, dann wollen wir noch die Rückbildung. Und bei irgendeinem dieser Punkte hebt dann der Körper nur noch die weiße Fahne und sagt, hier, jetzt lass mir mal die Ruhe. Und häufig ist es eben auch neben der schon erwähnten Stillproblematik eben auch die mangelnde Rückbildung. Also hiermit möchte ich nicht das Feld eröffnet haben, och, hat einen Kaiserschnitt, Rückbildung ist passé, brauche ich nicht. Sondern wir haben ja hier immer wieder, das möchte ich euch nur noch mal kurz in Erinnerung rufen, durch das Austragen der Schwangerschaft eigentlich schon eine massive Schädigung des Beckenbodens, eine Überdehnung, also massive Schädigung. Der ist jetzt nicht kaputt, aber er ist überdehnt. Und deshalb braucht und muss auf jeden Fall auch eine Frau nach Kaiserschnitt im besten Falle frühzeitig mit einer guten Rückbildung versorgt werden, um da nicht weiterhin in diese Verlangsamung der Rückbildung auch zu kommen. Dann habe ich natürlich ja, das, was ich während der Geburt als Vorteil hatte, dass ich nämlich keine Schmerzen hatte, jetzt nach der Geburt, dann, wenn ich eigentlich mein Kind versorgen möchte und ich ganz stolz Kinderwagen schieben möchte und irgendwie, genau, in jegliche Stillposition kommen möchte, das funktioniert jetzt plötzlich nicht so, weil ich bei jedem Bewegen einfach auch einen Schmerz im Bauch habe. Natürlich ist das Schmerzempfinden bei jeder Frau ein anderes. Man kann aber mal so über den Tellerrand hinausgucken, dass man sagen kann, mit jeder weiteren Kaiserschnittentbindung wird die Vernarbung und natürlich auch das Schmerzempfinden bei einer Frau, nicht das Schmerzempfinden wird größer, nein, das habe ich falsch ausgedrückt, sondern die Schmerzen werden einfach stärker, was eben durch diese schon stärkere Vernarbung im Bauch dann nochmal zustande kommt. Dann haben wir die ganz klare Ansage, dass ich nicht kurz hintereinander meine Kinder kriegen kann, sondern ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich soll ein Jahr lang auf jeden Fall auf eine sichere Verhütungsmethode zurückgreifen, um dem Körper wirklich jetzt die Chance zu geben, sich ein Jahr lang von dieser großen Bauch-OP adäquat erholen zu können. Und dann gibt es die Ansage, dass man nach drei erfolgten Kaiserschnitten von einer erneuten Schwangerschaft eigentlich gänzlich abrät, um eben diese Gefahr eines Gebärmutterrisses während einer Schwangerschaft zu minimieren. Ja, es ist einfach keine selbstbestimmte Geburt, eine Geburt per Kaiserschnitt. Frau ist unter einem Kaiserschnitt maximal passiv. Sie ist einmal betäubt. Sie sieht die Geburt nicht, sie ist diesem OP-Team ausgeliefert, man liegt fixiert auf diesem OP-Tisch, hängt natürlich an den ganzen Infusionen und an den Überwachungsmonitoren, eingekabelt, unbeweglich. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, dass dieses Wohlfühlgefühl im sterilen OP schon schwierig gegeben ist. Ich habe eine große Bauchnarbe, auch das hat Helena schon erwähnt, die sich auf viele Schichten bis auf die Gebärmutter eben nach unten reicht. Die Gefahr Verletzung benachbarter Organe darf man natürlich auch nicht ganz beiseite schieben. Gerade so dieses Thema Blasenverletzung, Darmverletzung, das sind ja so die beiden großen Organe, die wir eben im kleinen Becken haben und die sehr dicht eben dann auch an der Gebärmutter dran liegen. Deshalb versuchen wir ja durch dieses Legen des Blasenkatheters die Blase sehr klein zu halten, um damit eben auch eine Verletzungsgefahr zu minimieren. Man muss auch ganz klar sagen, je schneller es gehen muss, also je hektischer das Ganze zugeht, umso größer wird natürlich auch die Gefahr, dass da so eine Verletzung stattfindet. Hier wäre nochmal so, ein Notkaiserschnitt, wo es wirklich dann um Leben und Tod einfach ein Stück weit geht. da ist das am wahrscheinlichsten, wenn mal. Auf der anderen Seite ist das natürlich alles auch gut therapierbar, sodass ich keine Frau jetzt irgendwie aus meiner Betreuung heraus kenne, die dann bleibenden Schaden davon zurückerhalten hat. Bei einer erneuten Schwangerschaft, wenn eine Frau einen Kaiserschnitt durchlebt hat, kann es einfach bei einer erneuten Schwangerschaft zum tieferen Einwachsen der Plazenta, also des Mutterkuchens, nicht nur in die Schleimhaut kommen, sondern noch tiefer gehend in dieses Myometrium, heißt das, also in diese Muskelschicht der Nachgeburt. Und das würde dann bei einer normalen Geburt eben heißen oder auch beim Kaiserschnitt, dass man die Nachgeburt nicht so leicht auslösen kann oder sich von alleine löst, sondern dass dann eben wieder eine tiefe Ausschabung gemacht werden muss und damit verletzt man natürlich auch innerlich noch mal mehr Gebärmuttermaterial. Die Langzeitfolgen eines Kaiserschnittes ist natürlich diese Schmerzen im Narbenbereich. Ich kenne wirklich Frauen, die hatten einen Kaiserschnitt vor 10 Jahren und sagen, kennt ihr wahrscheinlich auch von Knie-OPs oder sowas, dass sie anhand ihrer Narben, ihres Bauches merken, oh, das Wetter ändert sich. Ne? Also, dass man da narbenfühliger ist, was auch immer ein Thema ist. Und da gebe ich zum Beispiel meinen Frauen nach erlebtem Kaiserschnitt immer sowas wie eine Narbennachbehandlungscreme, dass Frauen so eine Sensibilitätsstörung in diesem Schnittbereich haben. Das heißt, wenn man eine engere Hose sich mal wieder anzieht mit einem Reißverschluss, habe ich schon erlebt, dass sich Frauen wirklich den Bauch in den Reißverschluss reingezogen haben und es gar nicht merken. Also das ist wirklich taub. Und dieser Taubheitsbereich kann auch nicht nur sich am Bauch stattfinden, sondern die Nervenfasern laufen ja da komplett rüber. Das kann auch bis in den Intimbereich ausströmen. Und wer möchte schon im Intimbereich irgendwie ja eine Sensibilitätsstörung haben? Deshalb sage ich hier immer ganz wichtig, Narbennachbehandlung und das nicht nur bis meine mitgebrachte Tube leer ist, sondern 9 Monate lang. Und dann erzählen mir auch die Frauen nach so einer gewissen Anzahl, dass sie das täglich eben auch machen, dass dieses Gefühl wiederkommt. Also hier kann man was tun, muss aber auch dranbleiben, um diese Sensibilitätsstörung und diese durchtrennten Nervenfasern wieder zum Leben erwecken und dass die sich eben wieder austüdeln.
Kommen wir zu den Nachteilen für das Kind. Bei einer spontanen Geburt wird das Kind ja durch den Geburtskanal gedrückt quasi und schiebt sich ja auch selber voran. Und durch dieses Drücken und durch den Druck auf das ganze Kind wird das Fruchtwasser in der Lunge des Kindes ausgedrückt. Beim Kaiserschnitt haben wir ja nicht den Fall, dass das Kind durch den Geburtskanal muss, sondern wird direkt über den Bauch geholt. Somit kann es zu Atemschwierigkeiten kommen, weil einfach dieses Fruchtwasser noch in der Lunge bleibt beim Kind und nicht ausgedrückt werden kann.
Genau, das beobachten wir dann auch häufig so auf den neugeborenen Stationen, dass denen wirklich in den ersten Tagen eher noch übel ist und dass die dann auch wirklich immer noch spucken und das auch manchmal dazu führt, dass die Kinder nicht so gerne an die Brust gehen, weil die eben noch so mit ihrem Fruchtwasser beschäftigt sind und das immer noch mal so ein bisschen rausbrodeln. Stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Mhm.
Auch Anpassungsstörungen kommen öfter vor durch eine unvorbereitete Geburt, weil das Kind ist ja überhaupt nicht vorbereitet.
Stimmt, das war ein Tag vorher nicht für Aufklärung, ne?
Nee, nicht so wie die Mama. Genau. Ist vielleicht auch noch gar nicht genau reif oder denkt sich, ich würde vielleicht noch ein paar Tage lieber drin bleiben, dass ich eine richtige Reife für die Welt dann habe. Und somit ist einfach ein bisschen auch aus dem Nichts rausgeholt werden, vielleicht ein bisschen auch Schock und deswegen kommt es auch oft zu Anpassungsstörungen.
Genau, das heißt auch, dass wir natürlich im OP auf sowas vorbereitet sind. Ne? Deshalb holen wir immer die Reanimationseinheit auch in den entsprechenden Kreissaal, wo wir einen Kaiserschnitt durchführen, um dem Kind dann eben auch mit Sauerstoff und Absaugen und dem ganzen Equipment zur Verfügung stehen können, um das bestmöglich wieder in die Welt zu begleiten. Aber das beobachtet man natürlich häufiger, wie jetzt nach einem normalen Geburt. Mit einer stressfreien, ja.
Wie wir schon angesprochen haben, das Bonding, das ja eigentlich sehr wichtig ist, um auch zum Beispiel für den Milcheinschuss oder generell für die Mutter-Kind-Bindung. Und durch den sterilen Raum im OP ist das natürlich nicht gleich möglich und dass die Mutter erst in den Aufwachraum geht, findet das erst ein paar Stunden später statt.
Genau, man kann das zwar im OP schon mal kurz versuchen, aber es hängt natürlich auch damit zusammen, dass der OP sehr kalt ist. Ne? Ja. Also im Kreißsaal, wenn wir wissen, oh, in der nächsten halben Stunde schlüpft das Kind, dann machen wir schon die Wärmelampen an Und jetzt plötzlich in so einem OP-Raum, da macht keiner die Wärmelampe an, weil wir wissen, es kommt ein Kind, sondern es geht ja um Sterilitätsgründe. Und von daher ist natürlich dieses nackte Bonden Mutter und Kind immer nur, wenn überhaupt, für einen kurzen Moment möglich, dass wir dann eben nicht ein ausgekühltes Kind haben, was dann irgendwie in die Kinderklinik muss. Ja, ja.
Was ja auch immer die Väter gerne machen, ist die Nabelschnur durchschneiden. Und eigentlich wird das ja gemacht, die Nabelschnur, man lässt sie auspulsieren. Wir spüren dann immer, ob da noch Puls auf der Nabelschnur ist oder nicht mehr. Und dann wird sie abgeklemmt und die Väter können sie durchschneiden. Im OP sieht das ein bisschen anders aus. Da findet nämlich keine Auspulsation der Nabelschnur statt, sondern die Ärzte, die den Kaiserschnitt durchführen, durchtrennen dann gleich die Nabelschnur. Und es kann auch leider durch der Vater nicht machen, dadurch durch die ganzen sterilen Sachen und durch die Hygienevorschriften.
Genau, richtig. Dann haben wir natürlich auch noch so als weiteren Nachteil für das Kind, dass wir den fehlenden Kontakt mit der Vaginalschleimhaut haben. Jetzt denkt ihr euch, okay, was ist denn da jetzt so Besonderes drin? Und wenn ich euch jetzt sage, da sind ganz wichtige Bakterien drin, dann denkt man natürlich ganz häufig, wow, Bakterien, da wollen wir doch uns alle vor schützen. Aber das ist für ein Kind ganz wichtig. Also man spricht wirklich von so einer, ja, internen Impfung des Kindes, was den Aufbau des Immunsystems fördert. Da haben wir zum Beispiel das Austragen des Kindes in der Schwangerschaft, gibt schon mal einen guten Impuls, dass es eben kein Frühchen ist im besten Falle. Der zweite gute Impuls ist die vaginale Geburt, um mit dieser Vaginalschleimhaut dieses Mikrobiom schon mal eingeimpft zu bekommen. Und als dritter großer Punkt ist das Stillen zu nennen. Und dieser zweite Punkt, den ich eben genannt habe, über die Vaginalschleimhaut, dieses Mikrobiom und diese guten Bakterienstämme der Mutter direkt in die kindliche Haut zu bekommen, für ein intaktes und stabiles Immunsystem, das geht uns natürlich bei dem Weg flöten. Ja.
Außerdem gibt es Hinweise bei Studien, dass Kinder, die mit Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind, ein erhöhtes Risiko für Asthma, Allergien, Übergewicht oder auch Diabetes entwickeln können.
Genau, also ich glaube, da ist noch ganz viel Forschungsbedarf auch da, um dann wirklich diese Leitlinien auch nochmal auf richtig guten Stand zu bringen, dass wir euch vielleicht in ein paar Jahren noch mehr Input dazu geben können, welche Vor- und Nachteile eben so ein Kaiserschnitt mit sich bringt für Mamas, aber auch für Kinder. Aber da ist wirklich die Wissenschaft jetzt wirklich dran, das auf gute Beine zu stellen. Am Ende sind wir eigentlich zu dem Fazit gekommen, dass ein Kaiserschnitt in bestimmten Fällen und Situationen ein ganz wichtiger rettender Ausweg ist aus einer bedrohlichen oder vielleicht sogar akuten gefährlichen Situation, und zwar für Mutter und für Kind. Und dass wir dankbar sind um diese Möglichkeit und dass dieses Instrumentarium dann eben auch ausgespielt werden muss. Ich glaube, so am Ende dieser Folge möchten wir den Rat mitgeben, dass du dich ausführlich zu all den Möglichkeiten einer Geburt informierst, wie du das ja vielleicht auch hier jetzt mit Hilfe des Podcasts schon mal so ein bisschen für dich gemacht hast, und dass du dann eine bewusste Entscheidung treffen kannst und dass du dann auch hinter der stehen kannst und dass deine Entscheidung, die du dann für dich triffst, auch so getragen werden kann und dass die angenommen werden kann von dir, von dem geburtshilflichen Team, wenn wir dich betreuen dürfen. Und keiner kennt jeden Menschen in- und auswendig. Und wir wissen nicht, was dein Lebensweg schon alles so für Wendungen und Wege gegangen hat. Und hinter jeder Frau steht eben eine Geschichte, wie hinter mir, wie hinter Helena. Wir haben alle unser Päckchen, was wir mittragen. Und von daher wollen wir euch, dich, einfach nur gut auf diesem Weg begleiten, mit allen Für und Wider. Und wir hoffen, wir haben dir heute ein bisschen Input dazu gegeben. Helena, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. In diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Und ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dich dieser großen Mutprobe gestellt hast. Hast du wirklich gut gemacht. Und ich hoffe, ich höre euch oder ihr hört mich einfach wieder in den nächsten Wochen. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut.
Tschüss.
Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.